Seelenfutter Folge 95. Von geschälten Äpfeln und umschlingenden Wellen. Gedichte von Erik Krippner und Joachim Ringelnatz.
Wenn du nur kommst, ganz greifbar, nicht geträumt, wir werden wie zwei Wellen uns umschlingen.
Ach, wie schön, ein ganz maritimes, ein ganz meernahes Bild hier. Das kann ja nur schön werden. Wir beide erzählen im Seelenfutter über Gedichte und stellen Gedichte vor. Und wir beide wohnen ja so ungefähr zwei Busselwürfe
von der Nordsee. Genau, in Spuckweite, ja.
Na, Susanne Gasowski in Tarting und ich bin Friedemann Margwe hier in Husum. Also von Wellen, die sich umschlingen, verstehen wir was. Wobei in dieser Zeit, also so anbaden im Januar, das ist nicht mal eins. Bist du schon in der Nordsee gewesen?
Fragt er und lacht sich scheckig. Nein, war ich tatsächlich nicht. Das wird dich überraschen, ich weiß, aber nein, war ich noch nicht. Ich war noch nicht mal mit den Füßen drin. Ich war noch gar nicht da am Meer, muss ich sagen. Das habe ich mir jetzt tatsächlich, glaube ich, vorgenommen.
Grober Fehler.
Grober Fehler.
Da bin ich ein bisschen weiter, aber ich würde, glaube ich, in Wasserkontakt nur kommen, wenn ich außer den Rheinplumps. Alles andere steht mir in den ersten 5 Monaten des Jahres nicht zur Verfügung. Das wollen wir nicht vertiefen, sondern zwei Gedichte vorstellen. Geschälte Äpfel, das ist so ein Fingerzeig auf das Gedicht, das du mitgebracht hast von Erik Krippner. Und ich lege nachher einen Ringelnatz dazu und freue mich super auf diese Folge. Das ist spannend. Erzähl mir was von Erik Krippner. Ich habe den Namen noch nie gehört.
Das glaube ich sofort. So geht's wahrscheinlich den meisten. Erik Krippner ist so ein kleines bisschen Heimat für mich, muss ich sagen. Das ist ganz, ganz faszinierend. Meine Schwester, sage ich gleich vorweg, hat mir ihren Gedichtband zu Weihnachten geschenkt. Und zwar hat sie ihn in unserer Lieblingsbuchhandlung in unserer alten Heimatstadt gefunden. Diesen Gedichtband von Erik Krippner. Und bei Erik Krippner wäre ich fast mal in den Kunstunterricht gegangen. Aber dazu mehr.
Quatsch.
Ja, doch. Das ist wirklich lustig. Also wir haben ein Gespräch geführt, natürlich, weil sie ist zeitgenössische Dichterin. Ich habe sie angerufen und schlussendlich sind wir uns wahrscheinlich in der Pausenhalle meines alten Gymnasiums tausendmal über den Weg gelaufen, aber ich habe nie in ihrem Kurs gesessen. Sehr, sehr lustig. Also vielleicht mal ganz kurz zu ihr. 1932 in Nürnberg geboren, hat Malerei und Grafik studiert, später dann in Düsseldorf Germanistik und Kunstgeschichte. Sie ist ihrem ersten Mann nachgezogen sozusagen, hat dann in einer Werbeagentur in München und Hamburg auch ein wenig gearbeitet. Und später dann 1972, als tatsächlich mein Gymnasium, das Ewald-Matterie-Gymnasium, überhaupt eingerichtet und gegründet wurde. Damals war ich, lass mir überlegen, ich gerade mal irgendwie
noch
vier
nicht,
Jahre,
noch ne? Nicht
doch,
schulreif.
Nein, ja, auf jeden Fall ja. Noch nicht schulreif, genau. Da hat sie dann gleich dort angefangen und unterrichtet. Und ein Jahr nachdem ich mein Abitur gemacht habe, hat sie es auch wieder verlassen, 1988, und hat sich als Künstlerin sozusagen dann selbstständig gemacht. Ist seitdem als freischaffende Künstlerin unterwegs, malt in Öl und Acryl, fotografiert und schreibt eben auch Erzählungen und Gedichte, hat alleine, und das fand ich schon wirklich bemerkenswert, hat seit 2017, und wie gesagt, sie wird jetzt 90 in diesem Jahr, hat also in den letzten 4 Jahren 4 Bücher veröffentlicht.
Wow.
Im Arachne Verlag in Bonn, unter anderem mit so Titeln wie Adam hin und Eva her oder eben den Band Gedichte, aus dem ich jetzt das Gedicht mitgebracht habe, das ich uns heute vorlesen werde.
Darf ich einmal noch dazufügen, also fast deine Kunsterzieherin geworden. Hier in Husum haben wir ja auch einen Kunsterzieher, einen pensionierten Leben, der oft zugehört hat und uns einige wunderbare Illustrationen und Grafiken gemacht hat zu Texten, die wir hier vorgestellt haben, Herr Warmke. Den grüße ich mal gleich an dieser Stelle. Und das ist ja toll, dass eine Kollegin von ihm jetzt als Autorin.
In der Tat, das stimmt, ist. Ja, ja. Vielleicht mag er sich ja auch, vielleicht mag er uns ja mal schreiben, was er davon hält. Also geschrieben hat sie eigentlich immer, sagt sie, hat sie mir erzählt. Viel gelesen, viel geschrieben, viel Korrespondenz auch gehabt. Hat eine Tochter und einen Sohn und lebte nach dem Tod ihres Mannes mit dem Künstler Günther Häse zusammen, einem Bildhauer, der an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert hat, bei Ewald Matere, so schließt sich der Kreis, nachdem eben auch dann das Gymnasium benannt worden ist, in dem sie Kunstlehrerin war und ich Schülerin, das es auch heute noch gibt, das Ewald Matere Gymnasium. Das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, ich weiß gar nicht genau, wann sie es geschrieben hat, stammt aber von ihr aus ihrem letzten Buch, das 21 veröffentlicht worden ist. Und sie ist übrigens auch noch, das fand ich auch ganz spannend, ist natürlich in der Pandemie etwas schwierig, aber sie ist nach wie vor noch auf Lesungen unterwegs und hat damit auch wirklich recht viel Erfolg. Und als ich mit ihr telefonierte, schön, ja, klang sie auch, also immens fit, muss ich sagen. Also wenn sie dann noch mal eine Lesung macht, zumal in Meerbusch, bin ich auf jeden Fall dabei. Hm. Und das Gedicht, das ich uns mitgebracht habe, heißt Zu spät. Ich hätte Frühstück machen können, einen Apfel schälen, eine Blume hinstellen, manchmal sagen, dass es schön ist, dass es gut ist miteinander. Soll ich gleich nochmal machen, weil es so kurz ist?
Ja, bitte, bitte, ja, bitte, 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 bitte.
Zu spät. Ich hätte Frühstück machen können, einen Apfel schälen, eine Blume hinstellen, manchmal sagen, dass es schön ist, dass es gut ist miteinander. Eri Krippner.
Gut, dass du das nochmal gelesen hast. Das Gedicht geht dir so schnell vorbei. Eine Miniatur, die wir hier wieder hören, so ein ganz kleines, zartes Textchen. Und es beginnt so unspektakulär alltäglich, aber es hinterlässt eine tiefe Spur, finde ich.
Ja, bei mir hat es das in jedem Fall. Und es fängt ja gleich, also gut, zu spät. Über diese Überschrift kann man vielleicht auch nochmal sprechen, aber es ist eine Strophe, ich zähle gerade mal 8 Verse und der erste ist, ich hätte, ja, oder eben auch nicht. Und das finde ich ganz schön, diese Möglichkeiten, die man gehabt hat, vielleicht die verpassten Chancen, vielleicht die Dinge, die man dem man so ein wenig hinterher trauert verpasst. Zu spät.
Ja, Möglichkeiten nennst du das? Also es sind vergangene Möglichkeiten, denn die Überschrift legt ja sofort einen Schleier über diesen Text. Da ist ein Zug abgefahren, eine Möglichkeit ist weg.
Ja, genau. Ja, ja. Und was ich trotzdem mag, ist es natürlich melancholisch, also dadurch bekommt es sofort einen melancholischen Anstrich und auch sofort dieses Gefühl von, boah, hätte ich mal. Aber es ist trotzdem, es endet eben mit diesem Miteinander und das ist ganz schön. Nur dieses eine Wort ist der letzte Vers. Miteinander. Und das ist, und dadurch bleibt es trotzdem, also das trägt das Ganze so, finde ich. Das ist das Fundament. Ja, das ist, mit dem ich dann ganz gut enden kann.
Äpfel schälen, Blumen hinstellen, manchmal sagen, es ist schön, es ist gut. Also es geht eigentlich um Alltagsübungen.
Um das sich bewusst machen. Sich bewusst machen, das ist eben, und das ist, glaube ich, vielleicht auch das, was mir da so gefällt. Das ist eben nicht selbstverständlich. Natürlich, das kann man machen, jeden Tag eigentlich. Manche machen es, manche nicht. Aber in dem Bewusstsein, ich mache das jetzt für dich vielleicht oder für diejenigen, denjenigen, mit dem ich das hier gerade miteinander mache. Und vielleicht gebe ich zu verstehen, ob ich das sagen muss, aber vielleicht gebe ich zu verstehen, dass es gut ist, so wie es jetzt ist. ja, das geht natürlich unter, ja. Also tausendmal werden Äpfel geschält, vielleicht werden Blumen hingestellt, vielleicht auch einfach weggeworfen, alles, was man den ganzen Tag über so macht. Aber es ist eben gut, wenn man es miteinander macht. Und wenn man das dann auch noch sich bewusst macht, ist es schön, wenn nicht, ist es dann halt oft genug zu spät.
Ich würde gerne mich mit dir über ein besonderes Wort unterhalten, also ein sehr unbesonderes Wort, ein sehr normales Wort, aber das für mich den totalen Unterschied macht. Das ist das Wort können. Ich hätte Frühstück machen können. Und ich kann mir dieses Gedicht vorstellen mit einem anderen Wort, nämlich mit sollen oder müssen. Und dann ist es was ganz anderes, ja. Unter der Überschrift zu spät. Ich hätte Frühstück machen sollen und ich habe es nicht getan. Dann wird es ganz schwer, dann ist es bleiern und auch ein bisschen verzweifelt.
Genau, das ist es.
Aber es steht nicht sollen, es steht können. Das hätte ich machen können.
Das hätte ich machen können, genau. Das habe ich nicht gemacht.
Ist überraschend, oder?
Also, ja, finde ich auch. Aber
das ist sehr besonders.
Ja, ja, stimmt. Aber dadurch könnte es sogar eine Entscheidung gewesen sein. Ich hätte Frühstück machen können. Ich habe mich dagegen entschieden, vielleicht. Oder es ist mir nicht in den Sinn gekommen. Aber es gab auch keinen Zwang, es machen zu müssen. Also es ist... es ist eine Freiwilligkeit in diesem Text. Es wäre gut vielleicht, wenn man es betont hätte oder wenn man es gesagt hätte oder gemacht hätte, in dem Bewusstsein, dass man es miteinander macht. Aber es war nie der Zwang dazu. Ja, es war nie dieses, das ist jetzt nicht mehr so, weil ich es nicht gemacht habe. Sondern da gibt es möglicherweise andere Gründe. Aber vielleicht wären das die Kleinigkeiten gewesen, die dieses Miteinander noch hätten lebendig halten können.
Ja. Also mindestens ist die große Schwere und der Druck für mich dadurch weg, raus. Ja. Du sagst zu Recht, der Schluss ist eigentlich das Fundament. Manchmal sagen, das finde ich auch, das manchmal gefällt mir auch, ist auch etwas, was Druck nimmt. Manchmal sagen, dass es schön ist, dass es gut ist miteinander. Aber Fakt ist, es ist schön gewesen, es war gut miteinander. Ich hätte es öfter mal sagen können.
Ja, genau. Ob wir dann noch, ob es dann immer noch ein Miteinander gegeben hätte, ist eigentlich zweitrangig, aber den wertschätzen, ja. Das stimmt. Das ist schön.
Was wir nicht so richtig wissen, und das ist natürlich die Kunst von Erik Hübner, etwas zu sagen und etwas zu verbergen oder etwas offen zu lassen, was jetzt eigentlich der Grund ist, dass das zu spät ist. Also es kann sein, der Mensch ist jetzt nach Chile verreist und ich habe es nicht gesagt, und es kann sein, der Mensch ist verstorben.
Das genau, und das ist auch eigentlich unerheblich, er ist einfach nicht mehr da, das Miteinander gibt es nicht mehr. Warum ist dabei eigentlich... finde ich zweitrangig. Es ist auf jeden Fall so, dass es zu spät ist, um diese Worte noch zu sagen und um diese Kleinigkeiten noch zu machen, die das Ganze die das Ganze rund machen, ja, die das die dem anderen zeigen, es ist gut.
Ja.
Ja, es ist gut.
Und diese Offenheit erhöht, glaube ich, die Anknüpfungsmöglichkeit, weil je nachdem, was in meinem Leben gerade so los ist oder was ich erlebt habe an Trennung oder an Abschied, passt da irgendwie alles rein.
Genau.
Und trotzdem ist es, also es ist nicht so ein brutal schwerer Appell, aber es ist trotzdem ein Appell, die Dinge auch zu tun.
Genau, mir gefällt die Ruhe dabei, mir gefällt diese Offenheit dabei. Es ist Melancholie dabei, aber es ist nicht tragisch. Es ist nicht, wie du schon sagst, es ist nicht verzweifelt. Es ist nichts Bleischweres. Es ist vielleicht so ein Zurückblick und sagen, ach Mensch. Zu spät, das hätte das Ganze noch rund gemacht. Aber das kostet mich jetzt nicht den Schlaf. Ja, ich habe jetzt nicht das Gefühl, alles falsch gemacht zu haben. Im Gegenteil, es war ja trotzdem, wie du schon sagst, es war ja trotzdem gut. Es war ja trotzdem schön. Man hätte vielleicht es noch an der einen oder anderen Stelle betonen können.
Mhm. Ja. Genau.
Sehr schön hat sie das gemacht, finde ich.
Tja, ein ganz, ganz feiner.
Ganz feiner, kleiner, Text. Kleiner.
Davon ist eine Menge in diesem.
Und davon sind viele, genau, sehr viel, auch mit ihren eigenen Zeichnungen und
ist Aquarellen. Doch gleich eine kleine Kaufempfehlung.
Ich, ja. Aus meiner Sicht schon. Und dazu hast du uns ein schönes
ja, Wort ich dazu gestellt,
das ich ja auch sehr mag, muss ich sagen.
Ja, aus dem Prediger Salomo, ein Bibelwort aus der hebräischen Bibel, ein jegliches hat seine Zeit. Und alles Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde, Prediger 3,1. Mhm. Ja, und das sagt etwas über die Taktung und Verortung von Dingen. Ein jegliches hat seine Zeit, Apfelschälen hat seine Zeit. Und Blumen stellen und sagen, das ist schön, es hat seine Zeit. Und dann ist auch die Zeit irgendwann vorbei. Und dann ist es zu spät.
Ja, und ich glaube, das meint sie auch damit. Also dieses alles Vorhaben hat seine Stunde. Und dann ist es zwar zu spät, aber es ist eben trotzdem passiert. Also es ist nichts, es hat eben seine Zeit gehabt. Und damit ist es ja trotzdem, also damit ist es wertvoll und damit ist es ein Teil meines Lebens. Und ich gräme mich nicht, sondern ich nehme das wahr. Ja, als das, was es war, ein gutes Miteinander. Ja.
Und das Bibelwort zumindest
fängt das gut
und,
auf.
Und dieser ganze Kontext von diesem Vers will mir schon sagen, und deshalb leb in dem, wo du bist, sehr bewusst, sehr achtsam, ja. Und nutze das, was gerade dran ist, und mach es dann auch. Vielleicht ist Erik Krippner gar nicht so pädagogisch an der Stelle oder so auffordernd, sondern aber vielleicht auch.
Vielleicht auch.
Who knows?
Genau.
Gut. Liest es uns
einmal. Noch einmal, genau. Diese kurze Strophe gut hinhören, sie ist gleich vorbei. Zu spät. Ich hätte Frühstück machen können, einen Apfel schälen, eine Blume hinstellen, manchmal sagen, dass es schön ist, dass es gut ist miteinander. Ja.
Toll. Schöne Entdeckung. Vielen Dank. Und ein kleiner Schwank aus deiner
Jugend. Ein kleiner Schwank, genau, ganz genau. Ein kleiner Blick in meine Jugend und Kindheit. Und dazu hast du ein Gedicht gestellt, das hat mich so gefreut. Also das ist großartig dazu.
Ja, ich glaube auch. Ja. Das kann schon dazu klingen. Es kommt von Joachim Ringelnatz und auch den, Susanne Ringelnatz, haben wir ja schon mal öfter bei uns
gehabt.
Mir kommt es ja so vor, also das sind ja alte Bekannte und die werden langsam zu Freunden hier.
Naja, ich habe auch direkt ein Gesicht vor Augen. Also Ringelnatz ist ein
ja, ich meine, und das ist ein Gesicht. Ein toller Typ. Was für eine Nase, möchte ich mal sagen. Und was, also der ist ja auch wirklich optisch ganz doll auffällig, aber vor allen Dingen als Mensch und als Dichter. Ich erzähle noch mal ein bisschen von ihm, aber vor allen Dingen die Dinge, die sich auf unser Gedicht hier heute beziehen. 1883 ist er geboren in Sachsen, in Wurzen. Wurzen nahe Leipzig, und Wurzen nennt sich die Ringelnatzstadt. Das würde ich auch so tun, wenn Ringelnatz bei mir geboren wäre. Gestorben im November 34 in Berlin, verarmt und wirklich in traurigen Verhältnissen, schwer erkrankt an Tuberkulose. Mit 51 Jahren. Ringelnatz ist geboren als Hans Gustav Bötticher, das ist eigentlich sein Name. Ringelnatz ist sein Künstlername, Schriftsteller, Maler, Kabarettist und Kind von sehr kreativen Eltern und vor allen Dingen der Vater, und um den Vater geht es im Gedicht, Georg Bötticher, ist auch Schriftsteller gewesen. Mhm. Zeichner erst und dann Schriftsteller, hat davon fein leben können, 40 Bücher veröffentlicht. Die Mutter Rosa Marie, Zeichnerin und Näherin. Und Joachim Ringelnatz, Hans Gustav Bötticher hat ein enges Verhältnis zu seinem Vater gehabt und ein gespanntes. Und wenn ich jetzt schon mal den Titel benenne von dem Gedicht, an meinen längst verstorbenen Vater ist das überschrieben, dann merkst du, also dieser Text hat unmittelbar etwas mit seiner Biografie, mit seiner Lebensgeschichte zu tun. der Vater hat ihn immer auch eingeschüchtert, aufgrund seines Erfolgs, aufgrund seiner profunden akademischen Bildung. All das ist, hat sich bei Joachim Ringelnatz nicht eingestellt. Und zugleich hat er ihn erlebt als nachsichtigen und gütigen Vater. Und er war ihm viel näher als seiner Mutter. Das hat irgendwie nicht so gematcht. Schulzeit war ganz schwierig. Ist gemobbt worden, war sehr widerständig, fühlte sich unverstanden. Du hast beim ersten Ringelnatz-Rendezvous hier bei uns im Seelenfutter erzählt.
Wunderbar,
wie er, Geschichte, ja. Vom Pausenhof in der Schule weg sich davon gemacht hat und sich auf den Unterarm mal eine richtig schöne Tätowierung hat setzen lassen und damit noch angegeben hat in der Schule beim Lehrer. Zack, Schulverweis. Und da ist ihm auch wirklich was verloren gegangen. Also das ist auch später bei seiner Arbeit ihm immer, er hat irgendwie eine Art Minderwertigkeitskomplex, hat gemerkt, er kann mit den Großen, die er getroffen hat, Erich Mühsam, Frank Wedekind, Max Reinhardt, mit denen war er im Kontakt, mit Schauspielern und so weiter. Ihm fehlte immer so eine Sicherheit in Allgemeinbildung und klassischem Kulturleben, hat er so nicht. Er ist Seefahrer geworden. Er ist sozusagen beruflich auf Wanderschaft gegangen, durch verschiedene Professionen durch und hatte 1909 dann den künstlerischen Durchbruch in München in der Künstlerkneipe Simplicissimus. Und da saßen sie alle, die ich eben aufgezählt habe, und haben ihn aufgenommen in ihre Szene. Aber bei Kasse war er immer knapp, ein unsteter Typ, auch ein Bürgerschreck und finanziell eben ohne Sicherheit. Das ist schon etwas gewesen, was den Vater sicherlich auch angestrengt hat und was den Sohn dem Vater gegenüber auch beklommen gemacht hat. Mhm. 1914 ist er mit Begeisterung in den Ersten Weltkrieg marschiert und als der Vater starb, 1918 im Januar, da war Joachim Ringelnatz Kommandant auf einem Minensuchboot, als ihn diese Nachricht ereilte und er war untröstlich und hatte den Eindruck, er kann sich eigentlich nie wieder davon erholen. Er hat in einem anderen Text mal über seinen Vater geschrieben, je mehr ich altere und lerne, kommt er mir immer mehr nahe.
Ach Gott, ja. Und, ja, so ist das. Ich weiß, was er meint. Mhm.
Und so schreibt er dann neun Jahre nach dem Tod des Vaters, 1929, diesen Text, der heißt An meinen längst verstorbenen Vater und geht so. Ach, steh noch einmal auf ins Leben, du toter Papa. Der Krieg ist aus, dann hat sich viel begeben. Ob du weißt, was mir geschah? Ach, wenn du kommst, gibt es die Frage nicht, wer von uns hat Recht in seiner Meinung. Wenn du nur kommst, doch komm nicht als Erscheinung, komm in mein reingeweintes Augenlicht. Wenn du nur kommst, ganz greifbar, nicht geträumt, wir werden wie zwei Wellen uns umschlingen. Was uns durch Alter trennte, was versäumt war, würde groß und unbefangen schwingen. Ach, weiß ich, dass kein Toter aufersteht. Doch wenn es das, woran ich glaube, gibt, Papa, dann hauche in mich ein Gebet. Wir haben uns bisher nur fremd geliebt.
Tja. Ja, hier bekommt Tja. Das hier bekommt zu spät dann doch nochmal eine ganz andere Wendung. Was? Und wieder bleiben die letzten Worte hängen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Was? Wir haben uns bisher nur fremd geliebt. Das bleibt so stehen. Meine Güte. Was für ein Gedicht an seinen Vater, oder? Wie viel Liebe und Melancholie und das Gefühl vielleicht doch nicht alles gesagt, nicht ganz nah gekommen zu sein. Da scheint es doch noch einiges zu klären zu geben, oder? Zwischen ihm und seinem Vater.
Ja. Total. Ja. Also ja, ganz viel Liebe ist da drin, ganz viel Sehnsucht. Der Papa fehlt ihm immens. Und ich finde es ein unglaublich ehrlicher Text.
Ja.
Und der will eben auch etwas, so wie ich es vermute bei Erik Krippner. Also der will schon, dass das Unverstellte und Klare auch gesagt wird. Das ist nicht gelungen. Und die Tragik des Textes ist, dass eigentlich der Tod die Distanz zwischen Vater und Sohn erst weggenommen hat. Also erst der Tod nimmt es weg.
Ja, ja.
Und das war vorher nicht möglich, so klar miteinander zu sein, so echt miteinander umzugehen.
Eben diese Gefühle zu offenbaren, so, ja.
Und genau. Mhm. Aber im Tiefen weiß er, wenn du nur kommst, wir werden wie zwei Wellen uns umschlingen. Also das ist ja so zärtlich und so so nah.
Mhm. Mhm.
Das ist schon sehr, also einerseits sehr traurig und zum anderen eben sehr herzgefüllt und sehr tief und echt. Also das ist auch nicht ein verzweifelter Text.
Nein, überhaupt nicht. Nein, nein. Also auch wenn drei von vier Strophen ja mit ach anfangen. Ach, ach, steh, ach, wenn du kommst. Ach, weiß ich, dass dann kein Toter aufersteht. Also es ist schon ein leichter Klageton. Also schon ein Klageton, ganz klar. Nicht leicht, sondern klar. Aber es ist so viel Liebe in diesem Text und so viel Offenheit. Und in der letzten Strophe, doch wenn es das, woran ich glaube, gibt, Papa, dann hauch in mich ein Gebet. Meine Güte. Das ist wirklich wunderschön.
Das ist eine ganz zarte Zeile hier, die wir da lesen. Ganz vorsichtig.
Genau.
Ich finde auch dieses Ach ist einerseits ist natürlich so ein Seufzer Ach, aber auch ein zögerndes Ach. Mhm. So wie dieser ganze Text einerseits so schlicht und als fast ein bisschen naiv herkommt und dann aber auch so ehrlich vorsichtig ist. Und hier zeigt er ja sein Innerstes.
Ja.
Also das gibt schon eine Möglichkeit, dass das, woran ich glaube, vielleicht doch tatsächlich da ist. Mhm. Und dann, also sich so zart annähern an diese Vorstellung. Das finde ich ganz wunderschön. Und dann, Papa, dann hauche in mich ein Gebet.
Ja, und dann kommt der letzte Vers, an dem wir noch mal ein bisschen arbeiten müssen. Wir haben uns bisher nur fremd geliebt. Wir haben uns nicht gekannt, oder? Wir haben uns fremd geliebt.
Ja.
Das ist also wir waren uns fern, wir waren uns fremd, wir waren nie ganz ehrlich, oder? Wir haben uns geliebt, keine Frage. Das scheint gesetzt. Also das haben beide. Aber sie sind sich nie ganz nah gekommen, will uns dieser Vers sagen. Ja.
Ja. Also es ist eine permanente Distanz zwischen Vater und Sohn und das empfinde ich eben als wirklich schwer, was das Herz schwer macht.
Das macht es schwer.
Erst der Tod nimmt diese Fremdheit weg. Und im Leben war sie immer da.
Genau, und diese Hoffnung dann, wir werden wie zwei Wellen uns umschlingen. Also das ist ja sozusagen die maximale Aufhebung aller Distanz, wenn man wie zwei Wellen ineinander geht und mitschwingt, miteinander nach vorne und nach hinten geht. Ja.
Das war alles nicht möglich. Und jetzt spielt das Alter keine Rolle in der dritten Strophe, was uns durch Alter trennte, was versäumt war. Vielleicht noch viel mehr die Frage, wer hat eigentlich Recht in der zweiten Strophe? Ach, wenn du kommst, gibt es die Frage nicht, wer von uns hatte Recht in seiner Meinung? Das ist doch, da wird angedeutet, wie viel wie viel Ringen auch zwischen den beiden war, um Lebensdeutung, auch um Politik übrigens. Also der Vater war viel politischer, auch viel wacher den Nazis gegenüber. Ringelnatz hat das den aufziehenden National, das ist ja dann ein bisschen später, aber also ein Jahr später hat er geschrieben, diese Hitlerhorden, die machen mir keine Angst. Er hat nie damit gerechnet, dass er, zack, 33 war er sofort, hatte ein Auftrittsverbot und ist deswegen auch fast verhungert, weil nichts mehr ging. Hm. Das hat er nicht gesehen und der Vater war distanziert dem Kaiser gegenüber, hatte eine klare politische Meinung und war wahrscheinlich ziemlich enttäuscht, dass der Sohn irgendwie da gar nicht Feuer gefangen hat. Das ist nicht mehr wichtig, die unterschiedlichen Anschauungen, die Meinungen, wer hat sich durchgesetzt, wer hatte Recht, egal.
Ja, und so schön, uns diesen Text zu geben, genauso wie bei Erik Krippner, und zu sagen, das ist ja, also wir erzählen euch davon, was man hätte tun können, ja, oder auch jetzt wie er, wir haben uns bisher nur fremd geliebt. Das gibt Optionen und Möglichkeiten zu sehen, schaut mal hier, diese Distanz, vielleicht kann man das ja dann doch auch früher aufheben. Ich glaube schon, ich möchte jetzt die beiden keine Pädagogik unterstellen, aber das so aufzuschreiben und mit auch gerade bei Ringeln dazu nochmal mit dieser Ehrlichkeit und über diese Distanz so zu sprechen, glaube ich schon, dass das macht er schon auch mit dem Wunsch, es vielleicht anderen leichter zu machen. Also und nicht nur sich selbst. Also auch so gelesen zu werden.
Also das ist das ist das eine, und das andere ist, stelle ich jetzt mal so als These nochmal daneben, das geht manchen Männern so, dass sie mit ihren Vätern das im Leben nicht so hinkriegen, wie sie es möchten. Und das macht mir diesen Text auch sehr nah.
Ja.
Also dass dieses Gefühl, ich hätte gern was gesagt oder ich wäre gern noch näher dran gewesen, und das in so eine liebevolle Anrede zu setzen, dass das nicht unbekannt ist.
Das geht übrigens und, auch nicht nur Männern mit ihren Vätern so.
Dazu das mag ich jetzt nicht.
Genau.
Aber wenn du das jetzt, sagst, nicht, dann wird es sehr, sehr persönlich. Ja. Und das ist eine Seite, die Ringelnatz in mir dort angespielt hat.
Mit der du viel anfangen konntest, einfach, ja.
Das finde ich einfach wunderbar, was ihm da gelungen ist. Mhm. Ja.
Ja. Ich habe ein Römer.
Dein Bibelwort.
Ein Bibelwort, genau. Ich habe ein Römerwort von Paulus dazu gefunden. Das muss man auch noch mal ein bisschen erklären, aber der Anfang, glaube ich, ist direkt klar. Es ist Römer 13, Vers 8. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebet, der hat das Gesetz erfüllt. Das klingt erstmal ganz streng, also Gesetz erfüllt, aber der hat letztendlich das getan, Gottes Gebote erfüllt, hat verstanden.
Was erwartet wird.
Genau, das erfüllt, was erwartet oder was vielleicht auch angedeutet oder gesetzt wird. Ja, auch, habt euch untereinander lieb. Was gerade vielleicht so ein bisschen dieses Gefühl auf, dass die beiden werden sich von Anfang an, das steht ja auch überhaupt nicht in Abrede, immer schon geliebt haben, aber geht eben noch den letzten Schritt und zeigt diese Nähe auch.
Mhm. Ja. Sehr schön. Und was man sich sonst schuldig bleibt, ist eigentlich nicht so wichtig.
Ist egal, im Angesicht des Todes
ist egal. Genau.
Ja. Es ist egal.
Vielen Dank, sehr, sehr schönes Wort dazu.
Ja.
Und dann lese ich uns nochmal an Joachim Ringelnatz, an meinen längst verstorbenen Vater. Ach, steh noch einmal auf ins Leben, du toter Papa. Der Krieg ist aus, dann hat sich viel begeben. Ob du wohl weißt, was mir geschah? Ach, wenn du kommst, gibt es die Frage nicht, wer von uns hatte Recht in seiner Meinung, Wenn du nur kommst, doch komm nicht als Erscheinung, komm in mein rein geweintes Augenlicht. Wenn du nur kommst, ganz greifbar, nicht geträumt, wir werden wie zwei Wellen uns umschlingen. Was uns durch Alter trennte, was versäumt war, würde groß und unbefangen schwingen. Ach, weiß ich, dass kein Toter aufersteht. Doch wenn es das, woran ich glaube, gibt, Papa, dann hauche in mich ein Gebet. Wir haben uns bisher nur fremd geliebt.
Tja, mein Gott. Es ist wirklich, es ist eigentlich wunderbar, wenn man so etwas über seinen Vater schreiben kann.
Ja.
Ja, das muss man, das ist mit Sicherheit nicht allen vergönnt. Schön.
Sehr, sehr berührend, diese beiden Texte. Ganz zarte, ganz lebensweise, kluge Gedanken, die wir euch hier heute nach Hause schicken. Ich hoffe, dass es euch freut und vielleicht auch ein bisschen rührt und euch gut tut.
Ja, also mir uns hat's gut getan, auf jeden Fall. Folge 95 geht zu Ende in 5 Wochen. Sage ich nur, in 5 Wochen die 100. Folge. Die bis dahin stehen wir es auch noch durch, oder? Ich freue mich schon.
Also ich habe ein ganz gutes Gefühl, Susanne.
Ich auch.
Und auf jeden Fall die 96 nächste Woche. Die packen wir. Also ich will sie nicht verpassen. Ich bin dabei.
Alles du auch? Ja, sicher.
Na super. Und, wenn ihr Lust habt, uns zu schreiben, seelenfutter@kirche-husum.de, kommt bei uns an. Wir freuen uns sehr über eure Post.
Und sind sehr gespannt, was ihr sagt dazu. Gerade auch zu diesen Texten jetzt. Mal hören. Oder lesen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.
Tschüss.